Dem Captain erfriert alles im Schnee. Oh Gott, es tut alles so weh. Die Stalwarts wollen Faschismus, aber sie kriegen auf die Nuss.
Alles ist weiß. Ich sehe nichts, was ist das für ein Scheiß? Das macht doch keinen Sinn. Wo ist der Mauszeiger hin?
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge In die Fresse. Kluge Gedanken zu schönen Spielen und viel, viel Schnee gibt es von Markus Richter. Hallo!
Hi und Dennis Kogel!
Hallo! Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche dabei seid in dieser neuen Folge. Wenn die Welt explodiert sein sollte, irgendwas absolut ganz, ganz Schreckliches passiert sein sollte.
Oder was sehr, sehr Schönes.
Oder was total Gutes, irgendwie von wegen gestern gab es die Meldung, AfD verboten und der Klimawandel ist gelöst. Ja, da hat jemand was ausgerechnet und es ist jetzt einfach, das ist jetzt super alles. Alles wird super, Riesenrente für alle, alles ist toll und wir reden darüber gar nicht. Dann hat es was damit zu tun, dass wir das vor 2 Wochen aufgezeichnet haben. Also ne, nicht wundern, wenn wir komische Referenzen machen. Ich denke da immer an diese Folge Community, wo sie ein Thema für einen Tanz machen, irgendwie für eine Party machen wollen und dann schlägt Senior Chang Bear Down for Midterms vor und dann sind alle total schockiert, weil es ist dann so, hä, hast du vergessen, dass es eine Bärenattacke gab auf einem anderen Campus und dann war so, oh, hups, ach so, ja stimmt, darum habe ich die Idee mit dem Bear Down, anyways, wenn das passiert ist, sorry.
Wir sind der Mr. Chang der Videospiele-Podcasts.
Wir sind, oh Gott, nein, wir sind hoffentlich nicht der Mr. Chang der Spiele-Podcast, sondern ein sehr, sehr schöner Spiele-Podcast, den ihr auf Steady unterstützen könnt. Das machen auch ganz, ganz viele von euch und darüber freuen wir uns auch. Und wenn es noch mehr von euch machen, dann können wir noch mehr von diesen Podcasts machen und ganz, ganz viel neuen Blödsinn für euch aufnehmen. So, was haben wir diese Folge vor? Wir sprechen heute über ein Spiel, das...
Darf ich es einmal sagen? Einmal?
Na klar.
Winter is coming.
Oh, denn wir sprechen heute über Frostpunk 2, die Nachfolger von Frostpunk, einem total wichtigen Spiel. Und ansonsten haben wir auch noch für euch dabei ein Spiel, das vielleicht ein bisschen weniger Beachtung bekommen hat. Reka aus Berlin.
So wenig, dass ich nichts davon gehört habe. Bis jetzt eben.
Okay, ich erzähle dir davon.
Danke.
Und euch. Und das wird bestimmt auch interessant. Wir kommentieren heute keine Kommentare, weil wir nicht wissen, was ihr kommentiert habt. Again.
Und dafür gibt es aber eine Debatte über den Einsatz von KI in Trading Card Games.
So sieht's aus. Aber los geht's mit Frostpunk 2.
Secure additional layers. A cold season is imminent.
Captain! Do you hear us?
Ja, wir hören und es geht allen schlecht. Es ist ewiger Winter und alle frieren und darum müssen wir die Stadt beheizen. Das ist so das Szenario von Frostpunk 1. Ja, die Welt ist untergegangen, Schneeapokalypse. Es gibt eine Gruppe von Überlebenden, die sich in einer Senke um einen Kohlegenerator scharen. Und dann versuchen zu überleben im ewigen Eis. Und das war ein mega einflussreiches Spiel. Ein wirklich unglaublich einflussreiches Spiel.
Es gibt mittlerweile sogar ein eigenes, es gibt auch diese schlimmen Games für so Handys, wo du so mit total geilen Instagram-Anzeigen reingeloggt bist.
Ja,
so ganz fürchterlichen Pay-to-Win-Games. Da gibt es ein eigenes Subgenre Frozen World Games.
Ja, okay, ergibt für mich total Sinn. Also ich finde, Frostpunk 1 war wirklich so die Blaupause für ganz, ganz viele so Survival-Aufbauspiele. Also Spiele, die in denen es darum geht, eine kleine Community durch schlimme Umweltumstände zu bringen, mit schrecklichen Konsequenzen, wenn man falsch wirtschaftet, Leute sterben, verfrieren, verhungern und du musst irgendwie versuchen, sie ja, da durchzubringen.
Und ein wichtiger Punkt, es ist eben nicht nur ein Aufbauspiel, weil Aufbauspiele haben ja auch sozusagen, also immer Bevölkerungszufriedenheit spielt so eine Rolle, ist aber letztlich nur eine Ressource, sondern die Stimmung war in Frostpunk 1 schon auch sehr wichtig und du warst schon der Tyrann, aber konntest halt entscheiden, willst du dir sozusagen, bist du der gute Diktator oder bist du der Typ mit der Knote?
Genau, ja. Also das war nämlich auch etwas, was ganz, ganz viele Leute total faszinierend fanden. Frostpunk 1 hat so ein bisschen die Frage gestellt, wie totalitär, wie faschistisch wirst du, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Also wenn halt wirklich gesagt wird, okay, Leute, wir müssen diesen Kohlegenerator antreiben, sonst erfrieren wir alle. Wirst du dann sagen, liebe Kinder, der 4B, wir machen jetzt einen Ausflug in die Kohlegrube. Oder sagst du, komm, Kinder können auch mal in der Schule bleiben. Möchtest du deine Toten beerdigen und den Menschen damit Möglichkeit geben zu trauern und mit Tod umzugehen? Oder möchtest du sie in eine Massengrube kippen und da ein bisschen Schnee drüber werfen, damit die Leichen nicht Leute krank machen? Vor solche Entscheidungen stellt ein Frostpunk.
Ja.
Und darum war das so ein ikonisches Spiel und jetzt, mehrere Jahre später, ist der Nachfolger rausgekommen. Und ich fand es wirklich, wirklich, wirklich spannend, quasi wie 11-Bit, ne, die polnischen Entwickler von Frostpunk und This War of Mine zum Beispiel, jetzt diesen Nachfolger gestalten. Und sie haben da einige Veränderungen gemacht.
Ja, also ich war tatsächlich überhaupt erstaunt, dass es einen zweiten Teil gibt. Mhm. Weil ich den ersten, ich fand den so ein bisschen janky. Der war halt total wichtig, aber er war auch so ein bisschen sehr komisch zu spielen und sehr anstrengend auch und sehr hart. Also hart, weil er so bedrückend war eigentlich, weil dieses Abgleiten in den totalen Faschismus halt mega easy war. Und andererseits aber auch sozusagen sehr herausfordernd vom Spiel. Und dann war ich so, das kann doch eigentlich nur mehr vom selben sein. Und das Interessante finde ich, dann ist es im Prinzip schon, aber eigentlich auch wieder gar nicht. Mhm. Weil es im Gameplay zwei wichtige Mechaniken gibt, die anders sind. Beim ersten Teil war es so, es gab halt diesen Generator und der Generator hat Umfeldwärme erzeugt. Also du hast sozusagen um den Ofen gesessen im übertragenen Sinn, weil du musstest ihn immer größer machen, damit das Wärmefeld weiter wurde, damit du Sachen bauen kannst. Mittlerweile ist es so, es gibt einen Generator und der erzeugt Wärme als abstrakten Wert. Und solange das
hinhaut. Es gibt Fernwärme.
Und es
ist Fernwärme.
Ja, okay, ja, das kann man sich so hin erklären, weil du kannst auch sofort mitten in die Pampa irgendwie Sachen bauen und dann gibt's natürlich sofort Fern, alles klar. Das ist das eine, sozusagen, es ist ein bisschen abstrakter geworden und du musst halt nicht mehr so zentriert bauen. Und das andere ist, es ist jetzt auch eine Demokratiesimulation. Richtig. Also du musst nicht nur, also bei Frostpunk 1, weil wenn ich mich richtig erinnere, war es schon so, wenn du die Leute zu sehr verärgerst, dann machen die irgendwann Revolution, Spiel vorbei. Mhm. Und hier ist so, du musst zwischendurch die Dinge, die du machen willst, auch abstimmen lassen. Und das hat zwei Effekte. Das eine ist, wenn du das machst, kriegst du halt Boni oder Mali für deine Wirtschaftskreisläufe. Und du spielst mit verschiedenen politischen Fraktionen in dieser Stadt in Neu-London. Und je nachdem, wie klug du verhandelt hast und wie du es angestellt hast, mögen dich dann Fraktionen mehr oder weniger, was dann wieder zukünftige Entwicklungen beeinflusst.
Genau, also das Spiel macht einen Zeitsprung, quasi die Community aus Frostpunk 1, die wirklich so, ich weiß nicht, also da geht es um, da sind so hunderte Leute in Frostpunk 1, die man managt. Hm. Und hier geht es halt in die Tausenden bis Zehntausende.
Und es fängt halt an, dass der Führer stirbt.
Genau. Der Captain des ersten Teils ist tot, aber die Zivilisation ist gerettet. Neu-London steht, da leben tausende Menschen. Der Generator funktioniert. Und inzwischen, und jetzt wird quasi, jetzt wird ein Parlament eingeführt, um diese eher größer gewordene Community zu verwalten. Und am Anfang ist das ganz interessant. Also es gibt einen Prolog, der ist scheiße. Aber dann müssen wir gleich nochmal ausführlicher reden. Ja. Und dann gibt es quasi am Anfang, gibt es so mehrere Communities, die um die Vorherrschaft streiten. Da gibt es zum Beispiel die Frostländer. Das sind Menschen, die sagen, wir müssen uns dem Frost anpassen. Wir müssen lernen, wie wir bei minus 40 jetzt einfach weiterleben können und müssen da Wege finden.
Das ist schon das erste so kleine Ding. Ich empfand das als so ein bisschen eine Diskrepanz. In der Beschreibung klingt es so, wir müssen die Kälte aushalten. Und es gibt dann aber sozusagen so einen Forschungsbaum und der hängt auch mit den Fraktionen zusammen. Und da ist das, wir müssen Wärmedämmung einbauen. Was ich finde, das ist halt was anderes irgendwie im Kontext. Das fand ich so ein bisschen verwirrend.
Kommen wir gleich noch zur Forschung und sowas. Aber, dann gibt es die, dann gibt es zum Beispiel eine Gruppe die entgegengesetzte Gruppe sind die Neulondoner. Die sind dann so, wir möchten hier unsere Stadt aufbauen und zwar mit technologischem Fortschritt und wir möchten uns jetzt irgendwie nicht an den Frost anpassen, sondern wir möchten es einfach schön warm haben und muckelig, indem wir uns mit Technik warm machen.
Und genau, das hat aber sozusagen schon auch den Spin, dass die nicht nur sagen, wir sind sozusagen Technik, glaube ich, sondern wir wollen die Ressource der Erde entreißen. Also sagen, wir sind nicht nur Technik, glaube ich, sondern auch quasi Anti-Nachhaltigkeit. Ja. Und das ist auch so einer der Dinge, bei dem Spiel gestolpert sind. Das spielt ja im 19. Jahrhundert. Also das Spiel 1 war 1887, glaube ich, und das ist jetzt halt 30 Jahre später. Und die sehen die Rettung der Welt in Kohle und Öl. Und da war ich so, warum habt ihr euch dafür entschieden? Warum lasst ihr das Spiel nicht 150 Jahre später spielen und es gibt einen Konflikt zwischen den Solarpanelbauern und den...
Ja.
Habe ich nicht verstanden.
Ich weiß nicht. Naja, und dann gibt es dazwischen noch die Stalwarts. Das sind, das ist im Prinzip eine rechtsextreme Mini-Fraktion von Leuten, die sehr dem alten Diktator anhängen und die Ideale der alten Diktatur gerne fortbestehen lassen möchten. Und so, sie sind so Hardliner. Die fangen so ein bisschen an als Hardliner und dann merkt man, Moment, das sind einfach Faschos. Und mit denen muss man sich dann so ein bisschen arrangieren. Und dann gibt es, dann baut man irgendwann ein Parlament. Und in diesem Parlament kommen sie dann zusammen, haben Stimmrecht, je nachdem, wie groß die Fraktionen sind. Also zum Beispiel diese Stalwarts haben halt eine recht kleine Gruppe, sind aber dann oft das Zünglein an der Waage. Mhm. Ne? Weil sie sind quasi so eine FDP, ne? Und sind dann so, ja, aber du brauchst sie halt so manchmal, um Dinge durchzudrücken.
Sind schon eher eine CSU.
Also ja,
die sind ja auch so religiös verbrämt. Ne? Also die beten ja den Generator auch so ein bisschen.
Ja, okay. Schwieriger Vergleich. Ja, okay. Genau, die FDP sind eher die New Londoner. Naja, und dann kommen sie zusammen und dann voten sie halt auf bestimmte, also sie stimmen ab für bestimmte, bestimmte Gesetzesentwürfe. Und zum Beispiel wenn wir über Nachhaltigkeit reden, da gibt es zum Beispiel die Neulondoner, die sagen, lass uns bitte Wegwerfware produzieren, ganz, 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 ganz viel. Also schneller, leichter kaputte Dinge, also leichter kaputtmachbare Dinge produzieren, davon aber ganz, ganz viel. Das führt dazu, dass die Zufriedenheit, dass die Bevölkerung weniger Güter braucht. Das ist eines von den Ressourcen, die getrackt werden. Und Güter braucht man, damit die Bevölkerung zufrieden sind. Das ist dann alles sehr, sehr abstrakt. Und die Frostlander sind so, unser Gesetzesentwurf wäre aber, dass wir nachhaltiger weniger bauen und das dann aber öfter reparieren. Die möchten bestimmt so Reparaturcafés einführen. Mhm. Und das freut die Neulondoner nicht und auch die Stalwarts nicht. Und dann ist man so, aber Dinge reparieren ist schon sinnvoll, wenn man begrenzte Ressourcen hat und in Gefahr ist zu erfrieren die ganze Zeit, dann sollte man vielleicht nachhaltig mit Ressourcen umgehen. Und dann kommt man eben in solche Konflikte zwischen den Gruppen, weil wenn du dich quasi für das eine entscheidest, dann geht der Ruf bei der anderen Gruppe runter, die werden unzufriedener, sie radikalisieren sich dann auch im Laufe des Spiels, so das hat dann auch diverse Effekte. Und so muss man dann versuchen, diese schwierigen Policy-Entscheidungen zu treffen.
Das hört sich jetzt aber so an, als wäre das Spiel. Und das ist zwar ein Spiel, also ein Teil des Spiels, der sehr entscheidend ist. Das ist aber die geringste Zeit, die man, das ist das Spannendste, aber es ist der geringste Teil der Zeit, den man zubringt. Der meiste Teil der Zeit bringst du in so einem, in so einem Aufbauspiel halt zu, wo du irgendwie Nahrungsmittelförderanlagen, Kohleförderanlagen, Warenförderanlagen, Industriegebiete, wo, also bla bla bla, mega komplexes System. Und es dauert aber alles unfassbar lange mit der Geschwindigkeit eines Eisgletschers.
Du kannst die Geschwindigkeit hochregeln.
Naja, also schon. Aber A, fühlt sich das komisch an. Und B, macht das dann, also ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen seltsam, weil das Spiel hält dann von alleine an, wenn irgendwas passiert. Und dann frage ich mich, also genau, nee, pass auf. Für mich fühlt sich das komisch an, weil ich mich frage, warum das kein rundenbasiertes Spiel ist. Weil die Zeit läuft so langsam ab, dass es eigentlich irgendwie, dass du, also wenn du sozusagen stringent spielen willst, dann machst du eine Sache, dann spulst du vor, bis es sozusagen so, und dann hält das an. Und das fühlt sich für mich also wie eine Runde an. Gleichzeitig ist diese Welt aber so animiert, dass es sozusagen so eine Art Stetigkeit und so ein Leben ist. Und das passt dann für mich nicht zusammen. Und was dann noch dazu kommt, ist, manche Sachen werden dir angezeigt, andere Dinge passieren und du kriegst es nicht so richtig mit.
Aha, was meinst du?
Also zum Beispiel, wenn du bauen willst, musst du immer erst Eis brechen. Mhm. Du musst sozusagen so, du musst den Weg frei machen, damit überhaupt was passieren kann. Und ich meine, wenn das fertig ist, hält es zum Beispiel nicht an.
Nö.
So, und das, aber das ist ja, das ist mega wichtig. Also das Wirtschaftssystem,
endlich das Land frei ist, um was drauf zu bauen.
Genau, ja. Das Wirtschaftssystem basiert in den komplexeren Szenarien extrem darauf, dass du Dinge rechtzeitig machst. Und wenn du halt auf dreifacher Geschwindigkeit bist und das wird ja auch irgendwann groß und es ist ja auch nicht sonderlich übersichtlich, so eine isometrische Perspektive, wo man immer im Hin- und Herzoomen ist, weil es genau die richtige Mischung ist aus, man sieht nicht alles, aber man sieht auch nicht genug und dann verpasst man also den Zeitpunkt, dass man rechtzeitig die neue Nahrungsmittelanlage gebaut hat, weil die alte bald alle ist, dass man so diese Gesetze, also man kann ein Gesetz verabschieden und der Rat hat dann sozusagen, wenn du ein Gesetz verabschiedet hast, braucht der Rat erstmal Pause. Gesetzgebung, mega anstrengendes Verfahren, alle müssen erstmal wieder Kohlemiede arbeiten, um sich sozusagen zu entspannen. Und das ist ein Cooldown, der da läuft. Mhm. Und das ist auch total wichtig und das Ende dieses Cooldowns löst auch nicht eine Pause automatisch ab oder eine automatische Nachricht. Du hast dann so ein ganz kleines Pling und so ein Ausrufezeichen unten dran, aber ja, es ist, ja. So, du kannst einfach. Also bei einem Spiel, was Wert darauf legt, dass du eine geölte Maschinerie an den Start bringst, kannst du erstaunlich viel verpassen.
Es fühlt sich so ein bisschen an wie, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Homer Simpson im Kernkraftwerk.
Ja.
Du sitzt vor dieser riesigen Konsole, Knöpfe blinken, Dinge tun sich auf, du musst darauf achten, rechtzeitig irgendwelche Knöpfe zu drücken. Und es ist auch sehr, sehr wichtig. Alles davon ist sehr, sehr wichtig. Wenn die Nahrung ausgeht, verhungern Leute. Wenn die Kohle und dann später das Öl ausgeht, erfrieren Leute. Wenn die Güter ausgehen, dann werden Leute kriminell und es gibt Chaos. Wenn du die Votings verpasst für neue, also wenn du die Abstimmungsperioden verpasst für neue Gesetze, dann entscheiden sich die Fraktionen einfach selber irgendwelche Gesetzesentwürfe einzubringen und bringen irgendwas ein und dann passiert irgendwas. Dann passiert einfach irgendwas.
Ja.
Ich glaube, ich hatte dann so eine.
Man muss auch dazu sagen, das ist ja ein Spiel, wenn die schlimme Dinge passieren, dann sind sie fast unausweichbar. Also es lässt dir wenig Chance, sozusagen, also das Ruder letzter Minute rumreißen, ist eher nicht so ein Frostpunk-Ding, sondern wenn es passiert, dann hast du schon versagt.
Ja, ich hatte, also ich habe bis Kapitel 3 gespielt.
Ja.
Also die Kampagne ist so in 5 Kapiteln aufgeteilt. Und ich glaube, man kann relativ schnell durchkommen, wenn man extrem gut ist. Ich bin's nicht. Mhm. Und also mein zweites Kapitel war so, der Sturm kommt, die Temperatur wird schrecklich abfallen und wir sollten auf jeden Fall genug in unseren Speichern haben, damit die Leute nicht verhungern, nicht durchdrehen und nicht erfrieren. Das mit dem Verhungern habe ich hinbekommen, also die Essensspeicher waren voll, die Ölspeicher waren sehr leer. Und ich habe es also nicht geschafft, die irgendwie voll zu machen. Ich bin da quasi sehenden Auges in diese Katastrophe reingesteuert und war so, ich weiß nicht, wo ich mehr Öl herbekommen soll. Ich habe schon alles Öl, was ich fördern kann. Ich kann nicht noch mehr Öl fördern. Ich habe auch schon alles erforscht, was ich.
Genau,
und das ich war dann so wie so ein Dampfer, ne, Titanic, ja. Eisberg, ich bin so, oh, fucking hell. Ja.
Und das ist so, ich finde, das ist so ein ganz klassischer Fall von spannendes Konzept. Ne, also weil diese Vorstellung, eine Demokratie lenken zu müssen und dann so sehenden Auges in so eine Katastrophe reinzufahren, hallo AfD, das ist ja ein total spannendes Konzept. Aber es fühlt sich in der Trägheit des Spiels so extrem nach verschwendeter Lebenszeit an, dass ich wirklich keine Lust darauf habe. Ich muss das
wirklich
an dieser Stelle schon ganz klar sagen.
Ich fand's wirklich cool. Ich fand dieses Spiel echt cool. Ich hab dann danach angefangen, nochmal Frostpunk 1 zu spielen.
Ja.
Und ich bin mir, also da bin ich mir aktuell nicht so sicher. So, ich finde, die machen beides, die gehen beide in eine ähnliche Richtung, nämlich dieses Ressourcenmanagement und Überleben und so. Und für mich fühlt sich Frostpunk 1 auch stringenter an und es ist auch ein bisschen ein klareres Design. Hm. Ja, weil ich baue da diese kleine Stadt auf. Ich setze eine Hütte hin und dann sehe ich, da passen jetzt 10 Leute rein. Und quasi die Zahlen sind auch so etwas, womit man besser umgehen kann, weil das sind halt so klein, also es sind kleinere Zahlen, mit denen man irgendwie besser,
es ist ja auch
besser arbeiten kann.
Also das ist ja, bei Frostpunk 2 ist ja alles versteckt.
Ja.
Es ist ja, also,
die UI ist nicht gut.
Ich habe versucht, wie kann man es einfach beschreiben? Und was ich sagen will, ist Folgendes. Aufbauspiele sind ja im Prinzip sehr schön verbrämte Excel-Tabellen. Mhm. Das fehlt hier. Es fehlt einfach die Übersicht.
Ja.
Das ist exakt das eine Ding. You had one job. Mhm. Und das ist, diese Kreisläufe gut darzustellen. Nein.
Ja, die Übersicht fehlt mir und ich war dann auch so, ich hatte richtig, richtig viel Spaß daran, quasi von dieses zweite Kapitel ins dritte Kapitel zu spielen und zu versuchen, diesen Sturm zu überleben, diesen kommenden. Aber war danach auch so, okay, also eigentlich müsste ich das nochmal neu alles spielen, weil ich nicht so ganz die Zusammenhänge verstanden habe und dann nochmal eigentlich, also ich muss das nochmal besser lernen. Ich glaube, wir müssen dann gleich auch nochmal über das Tutorial sprechen. Aber was ich daran so faszinierend fand, war dann aber auch doch quasi dieses am Steuerrad der Demokratie zu sitzen.
Mhm.
Und wie schnell, also wie wirklich schnell ich gekippt bin in absolut schreckliche Entscheidungen treffen.
Mhm.
Absolut furchtbare Dinge. Ich habe schrecklichste Dinge entschieden. Ich war absolut menschenfeindlich und schlimm und erbarmungslos, was meine Leute angeht, weil man dann, weil das macht, dass du die nackten Zahlen siehst und siehst, Leute, das wird so nix mit dem Öl. 24 Stunden Schicht, keine Pause bitte. Top, top. Dann ist so, die Leute sind ein bisschen unzufrieden. Tja, wie wäre es damit? Oh, stimmt. Das ist ganz, ganz lustig. Es gibt so einen Tension-Marker, also so ein Spannungsdings, das misst, wie sehr die Anspannung in der Gesellschaft ist. Je höher der ist, desto leichter ist es, die Exekutive zu stärken durch Notstandgesetze.
Hallo Solingen.
Und dann war ich so, wir haben zwar kein Öl, aber ein Propagandabüro, das sagt, dass alles gut ist.
Okay.
Und ich war dann an dem Punkt auch so, wo ich dachte so, ja, ich glaube, das ist die beste Option jetzt. Das ist mein Handlungsraum, den werde ich jetzt wahrnehmen.
Ich möchte noch zwei Dinge sagen.
Ja.
Weil, also es ist wirklich so, ich möchte das Spiel eigentlich gut finden und ich sehe den Reiz und es macht diese Sache auch wirklich gut, aber es ist wirklich nicht ein Spiel für mich. Das eine ist das Tutorial. Das Tutorial hat interessanterweise erstmal überhaupt nichts mit dem dann beginnenden Spiel zu tun. Andererseits aber doch. Weil wenn du im Kapitel 1 die Robben erschlägst, dann sind später die Frostläufer echt böse mit dir.
Oh.
Oder die, okay. Nee, oder die, also es gibt irgendeine von diesen Dingern. Und das Spiel gibt dir also wirklich nur den allerleisesten Hinweis darauf, dass es so sein kann. Und ich will es gar nicht weiter ausführen. Das ist das schlechteste Tutorial, das ich jemals gespielt habe. Das ist wirklich so unfassbar schlecht.
Ja.
Also vielleicht auch nicht, weil vielleicht wollten sie, dass du direkt im Tutorial einmal scheiterst, so, ne, und ohne zu wissen genau warum und dann so sehenden Auges, Titanic, Eisberg, wir hatten das alles schon. Und dann spielst du es nochmal und weil du dann die Zusammenhänge kennst, geht es sozusagen sehr smooth.
Ja.
So, und wie schlimm die UI ist, möchte ich wirklich an einem einzigen Beispiel festmachen. Das ist der Mauszeiger. Die Grafik von Frostpunk ist schön, ist jetzt das falsche Wort, aber sozusagen sie entspricht der Ästhetik, ist ganz umgesetzt. Ja, alles ist so sehr, weiß, sehr du hast immer dieses Schneesturmgeräusch im Hintergrund, alles ist so ein bisschen, also es ist sehr klar, das ist eine sehr tödliche Welt und alles, was du baust, sind wirklich nur so kleine Punkte in dieser Wüste des eisigen Todes. Das heißt, das ist alles sozusagen sehr weiß und sehr dunkel. Und der Mauszeiger ist auf meinem 4K-Monitor so eine kleine schwarze Nadel. Und das ist für mich dermaßen unsichtbar, dass ich selbst, also mal, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr gerade nicht wisst, wo der Mauszeiger ist. Was ich mache, ist, ich mache dann mit der Maus so eine Schüttelbewegung. Und dann bewegt sich ja irgendwas sozusagen in dem Rhythmus. Ich sehe den einfach nicht. Ich sehe den wirklich. Was ich mittlerweile mache, ist, in eine Ecke scrollen, also so lange, bis ich denke, jetzt muss der Mauszeiger in der Ecke sein, weil so viel Bildschirm habe ich dann doch nicht. Und dann so, und diese Design, das ist eine Designentscheidung, die ich nicht verstehe, aber so fühlt sich für mich das ganze Spiel an.
Ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich find's auch ein anstrengendes Spiel, ein sehr komplexes Spiel dafür, also für das, was es macht, auch irgendwie. Aber ich finde es auch gleichzeitig sehr, sehr faszinierend. Also ich war total dabei. Ich habe irgendwie auch Lust, das mehr zu spielen. Ich habe auch gleichzeitig Lust, Frostpunk 1 zu spielen. Ich finde, das sind so zwei Spiele, die, also quasi das eine ersetzt nicht das andere. Ne? Also quasi, man sagt nicht, ja, du hast Frostpunk 1 verpasst, spiel einfach Frostpunk 2. Auf keinen Fall. Also Frostpunk 1 ist ein sehr cooles Design, das etwas sehr, sehr Bestimmtes macht. Frostpunk 2 macht nochmal was anderes. Ich finde, es ist das weniger clean designte, schöne Spiel. Es ist aber ein Spiel, das was sehr faszinierend
ist. Es ist definitiv, ich glaube, das schwierige zweite Album.
Ja, definitiv das schwierige zweite Album. Ich glaube, wenn man so die Aussage dieses Spiels verdichten möchte, was sie damit irgendwie zeigen möchten, ist, der Endlosmodus heißt zum Beispiel der Utopia Builder.
Das ist auch so, ey, ich mach das Spiel an, sehe Story-Modus und Utopia-Modus. Ja. Ah, Utopie, die schöne neue Welt, das ist so der Easy-Mode quasi, wo ich nicht sterben kann. So, nein, weit gefehlt.
Nein, das ist der Joke, also das ist der Witz, weil quasi sie in diesem Spiel aussagen möchten, Utopien sind auch, also quasi, es gibt nicht die eine Utopie, die alle zufriedenstellt, sondern quasi die Welt ist bestimmt von unterschiedlichen Visionen dafür, wie es weitergehen soll. Und für die einen, also das, was für die einen irgendwie schön ist, ist für die anderen albtraumhafter Horror. Und das möchten sie damit darstellen. Und ich glaube, das hätte man irgendwie auch einfacher darstellen können.
Gute aber politische Aussage, schlechtes Spiel.
Nee, ich bin nicht dabei, dass, also
Schisma, ich sag's ja, Schisma.
Okay, vielleicht ist auch dieses Spiel ein Schisma, also ein Kandidat für den Schisma Award. Ich fand's spannend, ich fand's cool.
Also ich finde das Konzept cool, aber die geben zu wenig auf ihre SpielerInnen Acht. Das ist wie heißt die UFO 50 Firma?
UFOsoft.
Das ist wie eines der frühen Spiele von UFOsoft.
Das ist definitiv wie eines der frühen Spiele von UFOsoft. Aber ich muss so, um nochmal eine Lanze dafür zu brechen. Ich habe es durch das Tutorial geschafft und nee, ich fand auch die Ressourcen verwirrend, aber ich glaube, ich hatte eine etwas einfachere Zeit als du, aber ich sehe da auch die Probleme. Es ist definitiv etwas, wo man einen Guide bräuchte, einen starken Tee
oder ein
und
Tutorial
viel Zeit mitbringen muss. Oder ein gutes Tutorial. Oh mein Gott. Ja, das zieht sich auch durch dieses Jahr, auch hier Star Wars Outlaws, auch irgendwie Probleme mit irgendwie Spielanfang, Tutorial und so, und es ist irgendwie, Leute. Ja, vielleicht haben sie einfach alle Leute gefeuert, die Tutorials machen können inzwischen.
Das macht jetzt KI,
Kinder in die Mine schicken, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich hab in Frostpunk 2 viel über mich gelernt, vieles, das ich nicht wissen wollte und
tschüssi.
Brauch jetzt Hilfe. Okay. Okay, das war Frostpunk.
Gebt mehr Geld, damit sich Dennis private Psychotherapiestunden leisten kann.
Nee, oder ein Politikwissenschaftsstudium oder so.
Okay.
Ich weiß doch auch nicht.
Noch mehr Frostpunk?
Fast. Hast du...
Nein.
Nichts. Hast du irgendwas über Reka gehört?
Nein, also wirklich literally gar. Beim zweiten Spiel der letzten Folge, UFO 50, das hatte ich gehört, das hatte ich gelesen, das hatte ich für interessant befunden, aber nicht für interessant genug, dass ich mich damit beschäftigt habe. Reka, hä? Nein.
Okay, also ist ein Spiel, das aus Berlin kommt, also so Hometown-Hero-Vorteil für uns. Amberstorm Entertainment heißen die Entwickler. Ist ein kleines Indie-Studio. Und kennst du Baba Yaga?
Die Hexe?
Die Hexe, nicht John Wick, genau.
Ja.
Die Hexe mit ihrem Haus auf Hühnerbein.
Ja.
Ja. Reka ist der Baba Yaga-Simulator.
Okay. Es ist eine russische Märchengestalt, oder?
Ja, ist eine russische Märchengestalt, deswegen war ich da auch so super gespannt drauf, weil das so ein Spiel ist, also quasi, weil die Baba Yaga und der Hühnerbeine-Hexenhaus etwas ist,
das was
quasi...
Das Haus zu mir!
Ich kenne das aus meiner Kindheit, weil das war irgendwie so eine Sagengestalt, mit der ich Märchengestalt, mit der ich halt aufgewachsen bin. Und die Idee ist ja, die Idee ist für mich total einleuchtend, weil es ist so ein Survival-Crafting-Dings-Spiel, wo du... Dinge craftest und durch die Welt läufst. Halt so Valheim, Grounded und so weiter und so fort. Nur als Baba Yaga. Und ich fand, die Idee ist total interessant, weil in diesen ganzen Aufbauspielen ist man ja immer unterwegs in der Welt und dann geht man wieder zurück in seine Basis. Mhm. Und hier ist es so, du kannst deine Basis kommt mit, oder du kannst sie versetzen in einen Ort, so von wegen, hier hast du die Beeren aufgesammelt, okay, dann stehen wir mal auf und spazieren rüber in die Nähe von einer anderen Gegend. Und ich finde das Konzept total interessant. Und die Umsetzung, also es ist gerade im Early Access erschienen und ich habe das Gefühl, es braucht noch ein bisschen Zeit im Ofen. Ja, es braucht noch ein bisschen Zeit im Hexenofen. Also im Moment erfüllt es für mich überhaupt nicht dieses Versprechen von cozy Baba Yaga Crafting Simulator, sondern es ist halt mehr so eine kleine Mini-Story in so einer offenen Welt. Mhm. Du fängst halt an, du machst dir einen Charakter, interessant, du kannst dir nur eine Hexe machen, also nur einen weiblichen Charakter. Mhm. Es gibt keine Männer, die du dir machen kannst. Und es gibt auch Leute, die das aufregt und das finde ich sehr witzig.
Leute.
Ich bin so... Es ist einfach ein Spiel mit einer Hexe.
Ja.
Und es ist ein Baba Yaga und ihre, also du spielst quasi den jungen Lehrling, also die jungen Lehrlingshexe von Baba Yaga. Mhm. Und naja, und dann ist quasi da so die erste Welt, in der man ist, dann läuft man so ein bisschen rum und sucht nach Baba Yaga und hilft hier bei so einem Ritual, um das Hexenhaus wieder aufzubauen. Und dann in der zweiten Welt interagiert man, also erledigt man so Questen, um dann einen Waldgeist zu besänftigen, damit man Bäume abbauen kann, um das Hexenhaus weiter auszubauen. Mhm. Und das ist quasi das, was im Early Access enthalten ist. Das sind halt so zwei größere Level. Und was man da halt nicht macht, ist Dinge einsammeln und das Baba Yaga Haus aufbauen. durch die Gegend.
Schade eigentlich.
Ja, und ich war dann so verwirrt, weil ich dachte so, hä, aber das ist doch das, was ich machen möchte. Ich möchte eigentlich möchte ich ein cozy Game, wo ich meine Hütte einrichte und mit der Hütte spazieren gehe und Dinge einsammle und so und gar nicht so viel Story und Questing. Aber das ist halt irgendwie das, was da drin ist. Und das finde ich, das ist eine komische Diskrepanz.
Ich tue mir jetzt gerade ein bisschen schwer, weil der Effekt da gerade passiert ist, zu sagen, du kommst an und sagst, vier, guck mal, voll das Gute. Nee, doch nicht.
Ja.
Deswegen musst du wenigstens noch eine Frage beantworten und nämlich die. Glaubst du, das lohnt sich darauf zu warten? Oder ist es eher, also, oder nee, warte, stopp, lass mich einfach anfangen. Mhm. Glaubst du, man sollte sich das jetzt im Early Access holen, damit die armen SpieleentwicklerInnen genug Geld haben, unsere Hometown Heroes? Oder denkst du so, na, da müsste man schon mal gucken, ob das was wird? Ich bin da so ein bisschen.
Ja, eher Letzteres muss ich immer
schade.
Also ich bin da auch gespannt drauf, aber jetzt im Moment finde ich es noch nicht so überzeugend. Ich finde aber generell generell das Konzept bewegliche Basis in Cozy Survival Aufbauspielen ist etwas, was man unbedingt verfolgen sollte.
Du wirst, du solltest dir Loft auf deinen Merkzettel schreiben.
Aha.
Das ist eine Welt fliegender Inseln. Mhm. Und deine, sozusagen, deine Basis ist dann auch eine fliegende Insel und da kannst du so Segel dran bauen, dann kannst du sozusagen über diese Sky Island Welt sozusagen fliegen, mit der, das wird sogar Koop sein, kannst du mit deinen Freunden zusammen mit deren Inseln durch die
Geil. Fliegen.
Das habe ich auf der Gamescom nicht angespielt, sondern die haben so ein, sozusagen so ein gezeigt, wie man das spielen kann. Das wird erst nächstes Jahr kommen oder sowas, aber das wird exakt dieses Ding. Das ist, das ist cozy im Sinne von, es gibt schon Herausforderungen, aber die überfallen dich nicht. Sondern sozusagen du, wenn du soweit bist, dann kannst du hingehen zu der Herausforderung, aber du kannst auch einfach da bleiben und Ressourcen sammeln und dein Haus schöner machen auf deiner beweglichen Insel. Das wird dir, glaube ich, sehr gefallen, wenn das so ein Ding ist, wo du denkst, das wäre was für dich.
Ja, das klingt super. Es gibt dann noch ein Spiel namens Campervan, Doppelpunkt, Make It Home. Und das ist, das, da gibt es gerade eine Demo von, das ist auch so eins von diesen Cozy Games. Das ist dann auch so eins, na, du bist halt unterwegs in der Welt und du hast aber quasi so einen VW-Bus oder so ein VW-Bus-ähnliches Gefährt und kannst das ausbauen und bist aber damit in der Welt unterwegs. Und das finde ich auch, also quasi, ich finde das Konzept, die Basis bewegt sich in diesem, in der Welt. Das finde ich etwas, was richtig, richtig spannend ist. Und ich finde, das könnte, also das könnte auch, auch Reka werden mit Zeit.
Okay.
Hoffe ich.
Ich hoffe es, weil ich
das möchte.
Ja, gut. Wenn ihr uns im Steady sozusagen so unterstützt, dass wir diese Quartalsfolgen machen, also eine Folge mehr pro drei Monate, dann könnten wir zum Beispiel zu den Reka-Leuten gehen, weil die auch in Berlin sind, und sagen so, Leute, wollt ihr nicht mal ins Interview kommen und uns Rede und Antwort stehen, woran es bei euch hakt?
Stimmt. Ja, oder was ihr vorhabt.
Das wäre
ich bin da ganz gütig.
Okay, verstehe.
Okay, das war also Reka wollte ich unbedingt drüber reden, auch einfach, weil ich so gerne über Baba Yaga reden möchte, weil ich war so wow, irgendwie Märchengeschichte aus meiner Kindheit. Oh, wie schön. Mhm. Also coole Idee. Dann hast du heute noch ein kontroverses Thema mitgebracht.
Na, ich weiß gar nicht, ob es sozusagen in unseren Kreisen kontrovers ist, aber Folgendes ist passiert. Es gibt Wise Wizards. Das ist eine Firma, die hat in der Vergangenheit Brettspiele gekickstartet und vor allem Kartenspiele, die ich vor allem kenne wegen Star Realms. Das ist ein Deckbuilder, den gibt es sowohl digital als auch als wirklich sozusagen Karten zum Anfassen und zum Spielen. Macht sehr großen Spaß. So ein asymmetrisches zu spielendes Spiel. Wie heißt das? Asynchron? Also dieses Play-by-Turn.
Ja.
Blabla. Also du kannst sozusagen auf dem Smartphone spielen. Du machst deinen Zug. Dann hat dein Gegenüber 48 Stunden Zeit. Das ist eine sehr vergnügliche Weise, auch in Kontakt zu bleiben. Und die haben jetzt ein neues Crowdfunding, das heißt Draconis 8. Und das ist so eine Mischung, hört sich das an, wie so zwischen Carcassonne, Domino und Magic the Gathering. Du hast also ein Deck, besteht aus 8 Karten, die haben irgendwelche Zahlenwerte an Seite und dann legt man die zusammen und dann kämpfen die gegeneinander. Und die Geschichte dahinter ist, das sind Drachen und die bringen halt 7 Leute mit und dann battlen die halt ein anderes Deck. Und dann soll das so ein Booster-Ding werden. Also du kannst halt immer so einen Achterpack an Karten kaufen. Das ist immer ein komplettes Deck. Also du kannst dann damit spielen. Aber du kannst natürlich auch miteinander kombinieren. Und das eine, was mich hellhörig gemacht hat, ist in dem Crowdfunding, dass sie sagen, es gibt Millionen von möglichen Wertekombinationen, also was die Karten dann können. Da war ich so, KI generiert oder wie? Und dann meinte ein Freund Kaspar, naja, das kann auch einfach ein Algorithmus sein, dass du sagst, ne, also das sind die
Klar.
Constraints. Und dann bin ich trotzdem
ist auch nicht ganz neu. Es gab vor einer Weile so ein anderes Kartenspiel, Keyforge, und da war auch so ein Sammelkartenspiel, und da war so die Idee von wegen, ja, wir wissen gar nicht, was für Karten da sind, weil es gibt da irgendwie alle möglichen Kombinationen und da könnten irgendwie total wilde Sachen versteckt sein, die haben wir quasi, da gibt es einen Algorithmus, der die Kartenwerte durcheinander gewürfelt hat oder so bestimmte Eigenschaften, und da könnte alles Mögliche drin sein. Aber alles ist gebalanced.
Ja, genau. Das ist halt hier nicht das Versprechen, sondern es ist nur so Millionen Aha. von Werten. So, aber vielleicht irgendwie komisch formuliert. Und dann gibt's aber, wenn man auf der Seite ist, unten dran kann man ganz runter, dann beschreiben die ihren Art-Process, der auch hart KI unterstützt ist. Und so wie sie es beschreiben, gibt es einen Typen, der macht für diese Millionen von möglichen Karten alleine die Artworks mithilfe von KI. Und das ist, ich fand es einmal ganz interessant, weil er sagt, so, ne, ich male so ein Bild und das ist sozusagen das Ausgangspunkt. Also, und das werfe ich dann in so eine generative KI und lasse mir dann verschiedene andere Bilder da mal ausrechnen, die dann, das sind halt sozusagen nicht gänzlich neue Bilder, sondern sozusagen so Iterationen dieses Bildes. Und dann beschreibt er es als so einen Prozess zwischen, ich lasse mit der KI was machen, also entweder Änderungen oder das so polischen, also upgraden, und dann mache ich aber selber auch was und so weiter und so fort. Und dann war ich so, weil es gibt ja diese Diskussion, Kunst und KI, darf das, kann das, oder werden da irgendwie Leuten Jobs weggenommen und die Kreativität? Und dann war ich so, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Ich bin so vom Bauchgefühl her ein bisschen skeptisch, aber andererseits gibt es mittlerweile auch im Audiobereich so Tools, die machen Dinge, die musste man vorher sich hart von Hand zusammenstöpseln. Vielleicht ist es auch nur so eine Art Werkzeug. Aber ich bin natürlich niemand, der Ahnung hat. Deswegen habe ich zwei Leute gefragt, die ich kenne, die in dem Bereich unterwegs sind, nämlich Tim Gettke und Jeff Chi, was die davon halten. Mhm. Und sind also keine KI-Experten, aber haben halt, weil sie selber Comic-Künstler sind, Jeff Chi hat zum Beispiel eine fantastische, also glaube ich, habe es noch nicht gelesen, aber ich finde den Gedanken so schön, eine Biografie von Scatman John gezeichnet und geschrieben, die ich immer mal wieder lesen wollte. Und Tim Gettke kennt ihr vielleicht, das ist der, wenn ich richtig im Kopf habe, Art Director von Minutes of Islands. Mhm. So, ein ein Point-and-Click-Spiel von Fizbin hier in Berlin. Und habt ihr gefragt, so, was halten sie davon? Und die so, naja, es gibt das eine grundlegende Problem, nämlich, der schreibt auch, welche Algorithmen er benutzt, nämlich Midjourney und Dolly, also die klassischen Dinger, die sind halt alle mit gestohlener Kunst, also sagen, die haben ja Copyright verletzt und haben, also so, das ist halt, was da rauskommt, kann dann nur rauskommen, weil halt eben Künstler, die Werke von Künstlern ohne zu fragen da drin verarbeitet worden. Und Sam Altman, der OpenAI-CEO, hat ja neulich gesagt, ja, wenn wir das zahlen müssten, überberechnet, dann könnten wir das alles gar nicht machen. Mhm. So, also das Grundproblem ist schon mal, deswegen fänden sie das nicht akzeptabel. Und dann meinen sie aber auch, naja, also sie waren so sehr skeptisch, was die Eigenleistung des Künstlers da angeht. Und das fand ich ganz spannend, weil für mich der Ausgangspunkt des Bildes, was der da reinwirft, das war für mich, das ist weit außerhalb von allem, was ich jemals hinkriegen würde, weil ich überhaupt kein Talent zum Zeichnen habe. Und für mich wäre das schon sozusagen ein Kunstwerk, aber die dann so, nee, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und haben dann vor allen Dingen angemerkt, die bei dem Budget, das sie hat, man weiß es noch nicht, weil das Crowdfunding startet erst noch, aber die Dinge von der Firma werden in der Regel so mit 1.900% übererfüllt. Das heißt, die haben so sechsstellige Beträge, die da meist rausfallen, also mittlere sechsstellige Beträge. Da hätte man auch KünstlerInnen mit bezahlen können. Und dann ist mir aufgefallen, was ich dann wiederum nicht verstanden habe, ist, bei so einem Trading-Card-Ding, ne? Also du kaufst so Booster und reißt dir auf, bist gespannt, was drin ist. Ist es doch auch spannend, wenn da verschiedene Artists auf den Karten sind. Und so, das, also die, ich kenne schon die von Wise Wizard Games und der Grafikstil, ich finde den auch so ein bisschen sehr künstlich irgendwie, sehr synthetisch. Der ist aber bei
dem. Ich fand den recht generisch.
Generisch, ja. Und das wäre, also deswegen wäre es doch vielleicht sogar ein Gewinn, das zu machen. Du siehst, das in meinem Kopf schwurbelt das total rum. Was hältst du denn davon?
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, fragst du mich das noch?
Ja,
nee, Entschuldigung. Alles gut. Ich war dann so, als du das geschickt hattest gestern, habe ich mir das angeschaut und also meine Bauchreaktion war, Kunst, KI ist scheiße. So, kein Bock drauf. Dann habe ich das durchgelesen, was er so macht und war dann so, okay, ja, vielleicht kann man das so machen. Mhm. Also, weil dann war ich so, ja, ich fand der Prozess ist irgendwie ganz interessant beschrieben. Mhm. Also, ich finde, es lohnt sich, das mal anzugucken, weil ich stehe generell KI-Tools irgendwie extrem kritisch gegenüber den meisten und finde in den wenigsten Fällen einen sinnvollen Einsatz für mich persönlich, wo ich nicht auch andere Sachen benutzen kann, die mir schneller von der Hand gehen. Und sich moralisch nicht so fragwürdig anfühlen für mich. Mhm. Und da fand ich es aber irgendwie ganz interessant beschrieben, so von wegen, naja, okay, du hast halt diesen Sketch gemacht von einem Drachen und dann bist du so, generier mir mal so Variationen davon, in was für Posen der Drache nochmal, also in was für Posen der Drache noch stehen könnte. Und dann guckt man sich das an und ist so, ah ja, vielleicht, ja, daran habe ich noch nicht gedacht, diese Pose finde ich irgendwie ganz cool, damit arbeite ich weiter. Also da hat sich für mich irgendwie so das Versprechen eingelöst von wegen, das ist so ein Sparringspartner, um irgendwie hin und her zu arbeiten und irgendwie so Ideen zu generieren und die dann weiter zu bearbeiten. Womit ich nicht, also was ich nicht bedacht habe, ist quasi nochmal diese ethische, moralische Perspektive, die dann Tim und Jeff Chi eingebracht haben. Von wegen, das ist auch, das, also kann man auch als ein Arschloch-Move werten, diese Tools zu benutzen Künstler, weil man dann quasi ein Tool benutzt, das auf gestohlenen Trainingsdaten basiert. Und ich finde, da würde man schon sagen, ja, okay, und da hört's auf. Aber an sich bin ich da auch ein Stück weit bei dir, weil keine Ahnung, wenn jetzt, ich bin jetzt auch kein Digitalkünstler so, aber man benutzt ja alle möglichen digitalen Tools in digitalen Zeichenprogrammen. Ne? Man stellt irgendwelche Sachen frei. Man holt sich eine Illustration, die man traced und die man dann nochmal verändert und so weiter und so fort. Und benutzt dann irgendwelche Tools, um die freizustellen, um die irgendwie da drunter zu legen und so weiter und so fort. Auch da sind ja Algorithmen dran beteiligt. Das sind keine Large Language Models und keine Bildgenerierungsdingsies, aber wo man sagen könnte, naja, das geht ja auch schon in so eine Richtung. Also wo der Computer für dich entscheidet, was entferne ich, was tue ich dazu, was enhance ich oder wie auch immer. Und das nutzen ja KünstlerInnen, MusikerInnen irgendwie schon seit langer Zeit. Mhm. Also wo ich dann denke, so, naja, so Tools sind ja auch okay. Also nicht alles muss handgemacht sein, man kann auch den Computer einsetzen.
Ja, genau, aber es ist die Frage, ne? Also wie kommt das Tool zustande und die ist halt massiv. Was mich total in die Bredouille natürlich bringt, ne? Weil unsere Podcast-Cover fallen natürlich exakt auch aus diesen Tools. Und ich hab dann immer noch die Ausrede, naja gut, unser Steady ist halt irgendwie klein dreistellig und nicht groß sechsstellig. Mhm. Aber und ich finde es auch schick, muss ich ganz ehrlich sagen, aber müssen wir das vielleicht wieder aufhören? Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es nicht. Das ist eine Sache, die ich mich auch immer mal wieder gefragt habe, weil ich finde die Cover, die wir machen, halt auch KI-Bild generieren lassen, finde ich halt lustig und das ist so, ha, okay, das ist irgendwie ein lustiges Ding. Ich freue mich immer darüber, das zu sehen und denke mir aber, vielleicht ist es aber auch total fragwürdig und man sollte das nicht machen. Mm. So, also wenn ihr da Meinung zu habt, dann lasst es gerne wissen, weil ich bin da, also ich wäre auch okay damit, dass wir das nicht machen und ich lasse auch alle Argumente gelten, so von wegen, wenn das nicht geben würde, dann würden wir das nicht machen, weil wir hätten kein Geld dafür, um IllustratorInnen zu bezahlen, irgendwie Cover zu gestalten oder sowas. Hätten wir das Geld, dann würden wir das vielleicht machen, oder vielleicht auch nicht, oder dann, ne, weiß ich nicht.
Das ist eine spannende Frage, also sowohl an dich als auch die Hörerinnen. Wie viel Budget vom Steady-Geld wärt ihr bereit auszugeben für eine Covergrafik? Mhm. Weil ich glaube, das ist für den Podcast schon sehr, sehr gut. Also weil wenn man sich, und zwar für diesen First Impression, wenn man auf die Seite kommt und sich guckt in die Fresse, was ist denn das eigentlich? Und dann hat nicht jede Folge das fucking selbe Bild, sondern man hat so ein bisschen was zu gucken. Ich glaube, das macht einen sehr guten ersten Eindruck. Aber um welchen
Oder Preis? Vielleicht einen schlechten ersten Eindruck, wenn man dann denkt, oh, das sind KI-generierte Bilder. Also, who knows, ne? Ich finde, das ist eine gute Frage. Ich war auch so, ich habe das mit Interesse, diese Arbeitsweise gelesen und hatte dann danach auch Fragen. Ich bin auch total froh, dass du da zwei Illustratoren Antworten von zwei Illustratoren, also Grafikern bekommen hast, was das angeht. Also das fand ich, das hat mir nochmal ein bisschen mehr weitergebracht, weil ich war dann eigentlich fast wieder versöhnt damit, weil dann war ich so, naja, ist schon okay, kann er machen. Also ich finde, die Illustration sieht halt nicht sehr interessant aus. Ja. So, it's fine. Mhm. Aber hab da dann nicht weiter drüber nachgedacht und jetzt bin ich wieder so, maybe it's not fine.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch. Na gut. Also schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns Mails.
Ja, genau.
Oder Mastodon oder was auch immer. Aber ich wär interessiert. Mhm. Auch im Hinblick auf unsere Cover.
Voll, absolut.
Gut.
Und das bringt uns zum Ende dieser Folge. Sie ist fast so lange geworden wie eine ganz normale Folge, obwohl wir sie vor 2 Wochen aufgezeichnet haben. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr aufgefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Und ich weiß gar nicht, was wir als nächstes spielen. Irgendwas.
Zelda.
Oh, Zelda. Okay. Ja.
Wisdom. Something Wisdom. Meine Woche ist mega stressig und heute war das fucking Spiel im Briefkasten. Ich sterbe. Oh. Ich sterbe vor nicht spielen können.
Oh.
Deswegen okay. Nächstes Mal Zelda.
Geil. Okay, nächstes Mal Zelda. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an unsere in die Fresse extra Supporter. Toriam, Roland, Nikolai, Watson und Daniel. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Macht's gut. Ciao.